Liebe Freunde der guten Musik, willkommen zurück im Pit hier bei Metal Minds The Pit Unplugged. Und hier ist eine weitere Episode der Rock Hearts 2025 Edition. Mein Name ist Diana Heinbuche und diesmal dabei habe ich Mr. Hurley und die Pulveraffen, Fersengold und Rockleap. Wir fangen an mit Mr. Hurley und die Pulveraffen, danach hören wir das Interview mit Fersengold und zum Schluss hören wir noch das Interview mit Leo von Frogleap, dem Mastermind, dem kreativen Mastermind bei Frogleap. Und das ist natürlich auf Englisch das letzte Interview, das wird nicht übersetzt, aber schon mal hier als Ankündigung, damit ihr das wisst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem, ja, sehr bunten Pit. Bitteschön. Wenn die Flagge gehisst wird und der Humor an Bord ist, dann sind Mr. Hurley und die Pulveraffen nicht weit. Doch hinter dem Augenzwinkern steckt eine Band mit Plan, Können und klarem Verständnis für Szene, Show und Gemeinschaft. Schön, dass ihr hier seid.
Ahoi, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Das hätten wir besser nicht schmeichelhafter lügen können.
Bevor wir uns hier in den Pit stürzen, mögt ihr euch mal kurz vorstellen. Wer bist denn du?
Mein Name ist Mr. Hurley. Ich bin Sänger und Gitarrist unserer Band.
Ich bin Baktis Benok und ich spiele Akkordeon und ich singe auch so ein bisschen.
Mein Name ist Peck-Leck Peggy. Ich bin die Bassistin und singe auch ein bisschen.
Und ich bin der einäugige Morgan und ich spiele die, nennen wir es mal, Drums und ihr habt es schon erraten, ich singe auch.
Sowas aber auch. Ihr hattet gerade eine Autogrammstunde hier auf dem Rock Hearts. Wie wichtig ist denn euch diese Faninteraktion in dieser, ja, gesichtslosen Welt der Musik geworden?
Tatsächlich sehr wichtig. Also wir machen das nicht nur, also selbst auf großen Festivals wie hier, aber bei jeder Tourshow eigentlich kommen wir nach dem Konzert raus. Da muss schon ein bisschen was passieren, dass wir quasi uns nicht unter die Fans trauen. Das ist dann eigentlich nur so, wenn es logistisch gar nicht anders geht. Wenn wir ganz fix in den Bus müssen und irgendwie zur nächsten Show weiterfahren, wenn jemand krank ist. So, das sind eigentlich die einzigen Gründe. Normalerweise machen wir das bei jedem Konzert, dass wir uns nochmal dann mit unseren Fans treffen und nochmal ein bisschen schnacken oder Fotos machen oder CDs, T-Shirts oder ausgewählte Körperteile unterschreiben.
Und wie war die Signing-Session heute so?
Die war ein voller Erfolg, würde ich mal behaupten. Also die Schlange war, um mal angeben zu können, so lang, dass dann irgendwann die Zeit rum war und eben nicht alle Leute überhaupt ein Autogramm kriegen konnten. Was natürlich sehr, sehr traurig ist. Mr. Hurley ist sogar extra dann nochmal irgendwie zu der Schlange hingelaufen, nachdem sie dann nicht mehr weitergelassen wurden, und hat sich nochmal irgendwie entschuldigt und das erklärt, aber die Zeitpläne sind halt relativ straff. Nee, also es ist immer sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Leute sich irgendwie freuen, dass man da ist, weil dafür macht man es ja, ne? Also war super.
Genau, die Zeitpläne sind recht straff, weil wir nämlich zu diesem Interview mussten. Also ihr seid schuld, das möchte ich nochmal kurz den Fans jetzt hier, ja, möchte ich einmal klargestellt wissen.
Genau, das waren auch gerade meine Gedanken, als du gesagt hast, dass es dann nicht weiterging. Also, aber schön, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen können. Wir sind ja gerade auf dem Rock Hearts und es ist ja so ein Metal-Festival irgendwie. Und ihr seid ja jetzt nicht so ganz Metal, aber was bedeuten solche Festivals für euch?
Spaß. Also ja, du hast natürlich völlig recht. Wir haben weder ein Schlagzeug, was den Namen verdient, noch haben wir eine E-Gitarre, noch brüllen wir unser Publikum an. Aber wir machen seit... Ja gut, du hast natürlich völlig recht, Baktis. Aber wir machen seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder die Erfahrung, dass Piraten und Metal-Fans irgendwie eine gewisse Schnittmenge zu scheinen haben. Und wir kommen, sei es jetzt hier auf dem Rock Hearts, was ja eins unserer absoluten Lieblingsfestivals ist, oder sei es ein, wo haben wir schon alles gespielt, Wacken, Summer Breeze und dann aber auch die ganzen kleinen Metal Frenzy und wie sie alle heißen. Dass irgendwie gut Hand in Hand geht, Heavy Metal und Piratenshows. Und ich habe immer die Theorie, dass wenn die so den ganzen Tag irgendwie angebrüllt werden, wenn so Death-Metal-Bands spielen und so, ne, dass die Leute zwischendurch auch mal Bock haben, ein bisschen mitzusingen und einfach ein bisschen zu hüpfen und was zu trinken und ihren Spaß zu haben.
Möchtest du was ergänzen?
Nee, ich glaube, Mr. Hurley hat ziemlich genau das gesagt, was ich sonst auch gesagt hätte. Wir haben das Gefühl, wir sind einfach quasi die gern gesehene Abwechslung zwischendurch.
Das hast du schön gesagt. Du hast es gerade gesagt, ihr macht eine Piratenshow. Also es ist ja wirklich viel Inszenierung. Und du machst so, du schüttelst gerade so, oder du wiegst deinen Kopf so ein bisschen hin und her. Ist das...
Das war auch schon Inszenierung.
Ja, ach, das war auch schon Inszenierung. Okay.
Das war komplett in Character.
Wie unterscheiden sich eure Festival-Shows von euren eigenen Headliner-Shows?
Also jetzt vorrangig erstmal schon mal durch die Länge. Wir spielen natürlich bei bei vollwertigen Headliner-Shows auf unseren Touren, spielen wir natürlich erstmal viel länger und dann auch eben Songs, die man vielleicht nicht auf, also die dann in so ein Festival-Set nicht so reinpassen. Und können uns natürlich, wo du die Inszenierung ansprichst, nochmal viel mehr austoben mit Special Effects. Wir sind ja eine Band, die sehr bunt unterwegs ist und da fliegt auch mal Konfetti und da brennt es auch mal ein bisschen oder so, ne? Und das ist, sind ja Sachen, die auf Festivals oft gar nicht so ohne weiteres möglich sind, weil dann die Aufbauzeiten nicht da sind oder so, ne? Hat verschiedene Gründe. Und bei unseren eigenen Shows können wir dann natürlich irgendwie so alles, was in unseren Köpfen rumgeistert und was irgendwie technisch umsetzbar ist, das schmeißen wir dann in den Bandbus und nehmen wir mit und genau. Also es ist alles noch mal ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen durchdachter und die Choreografie so einer Show oder die Dramaturgie ist noch mal ein bisschen ausgefeilter einfach, weil wir mehr Zeit haben. Und Festivals sind im Regelfall dann einfach kurze, knackige Power-Sets, nur Hits, einmal so richtig auf die Mütze.
Hits am laufenden Band.
Hits.
Okay, wie wichtig ist euch die Balance zwischen augenzwingender Unterhaltung und musikalischer Ernsthaftigkeit?
Ja, also erstens muss sich das ja nicht irgendwie gegenseitig ausschließen. Auch, also ich würde behaupten, wir schaffen es ganz gut, auch irgendwie deutlich ernsthaftere Themen durchaus mit einem Augenzwinkern mal irgendwie zu vermitteln. Aber generell ist es sehr, sehr wichtig, weil alles, was wir irgendwie in Songs verpacken, ist natürlich irgendwie was von uns. Sonst würden wir es einfach nicht machen. Und da zählt halt irgendwie ein, in Anführungsstrichen, Tumbes Feier- und Trinklied genauso dazu wie irgendwie ein Song, wo wir eine politische Botschaft irgendwie rüberbringen wollen. Und da irgendwie eine Balance zu finden, ist eigentlich nie das Ziel. Weil wir nie den Eindruck hatten, dass sich das irgendwie gegenseitig ausschließen muss, dass es gegeneinander aufgewogen werden muss. Von daher ist eigentlich weniger eine Balance, sondern eher, wie schafft man es, das alles gut unter einen Hut zu bringen und zu vermischen.
Aber grundsätzlich ist es so, das wird wahrscheinlich den Leuten, die uns kennen, auch aufgefallen sein. Wenn wir uns entscheiden müssten, wäre natürlich das Augenzwinkern das deutlich wichtigere Element als jetzt eine super ausgefeilte musikalische Komposition. Es ist so, dass unsere Songs manchmal tatsächlich komplexer sind, als sie erstmal anmuten würden auf musikalischer Ebene. Aber grundsätzlich haben wir ja, wenn wir ein Talent haben, dann ist es ja irgendwie Hooklines zu schreiben, die man gut mitsingen kann und die irgendwie ins Ohr gehen. Und das ist uns wichtig und das Augenzwinkern und der Humor darf eben nicht auf der Strecke bleiben. Genau, es geht jetzt nicht wie bei vielen Metal-Bands darum, dass irgendwer von uns sehr schnell seine Finger bewegen kann und 2 Minuten Gitarren-Soli spielt. Sowas gibt es halt bei uns nicht im Regelfall.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie entsteht so ein Mr. Hurley und die Pulveraffen-Song?
Meistens hat irgendjemand eine Idee für ein blödes Wortspiel. Das, so fängt es überraschend häufig an. Dann wird meistens irgendwie so ein Refrain ausgearbeitet oder ein grober Textentwurf. Und meistens ist es Mr. Hurley, der dann irgendwann irgendwie schon mit einer Melodie um die Ecke kommt. Der hat sein kleines Homestudio zu Hause und fängt da schon mal mit der ganzen Produktion an. Und wir, die nicht ganz so talentiert sind, hören uns das dann an und sagen, ja gut, im Endeffekt.
Ja, finden so die Aushandlungsprozesse auf diesem Piratenschiff statt?
Ja, ich biete einen Song an und dann sagen alle, das ist ein super Hit, Mr. Hurley, wir lieben dich. Das ist genau so passiert, das jedes Mal, wenn ich einen Song schreibe, ja.
Spektakulär.
Das ist dieses Augenzwinkern, von dem wir die ganze Zeit geredet haben.
Ihr habt ja einen klaren Stil, der euch von anderen Bands unterscheidet. Wird es manchmal zur Schublade oder gibt es euch das eher Freiheit?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich haben wir, auch wenn man natürlich, ich würde behaupten, einem Pulveraffen-Song hört man an, dass er von den Pulveraffen geschrieben ist. Und manchmal ist es auch so, dass es sich ein bisschen in Songwriting-Prozessen wie ein Korsett anfühlt und ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen limitiert in den Mitteln, die ich einsetzen kann. Und dann fällt uns aber wieder auf, es zwingt uns ja keiner dazu. Und ich kann jetzt schon mal einen kleinen Spoiler geben für die nächste Platte. Da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr außergewöhnliche musikalische Experimente gemacht. Wir haben Features mit Metal-Bands gemacht, wo es richtig auf die Mütze gibt. Genauso wie mit einem Streichquartett gearbeitet. Das geht wirklich einmal in beide Richtungen. Und mittlerweile limitieren wir uns da beim Songwriting auch nicht mehr groß. Und also mein Ziel ist es immer, erstmal einen guten Song zu schreiben. Wie man den dann irgendwie live auf die Bühne kriegt, das ist dann erstmal, mache ich mir dann später Gedanken drüber.
Sozusagen die Live-Spielbarkeit spielt erstmal keine Rolle.
Erstmal nicht, tatsächlich. Erstmal nicht. Erstmal will ich einfach einen guten Song geschrieben haben und dann schauen wir, wie wir das live hinkriegen. Aber da gibt es dann auch irgendwie immer Mittel und Wege, das zu machen. Mittlerweile müssen wir halt, das ist auch schon seit ein paar Jahren schon, das tut auch mir sehr leid für unsere Techniker, da habe ich mal irgendwie einen Song geschrieben, wo halt kein Akkordeon, sondern ein Klavier drin vorkommt. Jetzt muss ein Klavier mitgeschleppt werden. So ist es halt. Und ja, genau. So wächst und gedeiht das dann.
Du hast gerade gespoilert und hast gesagt, da ist was Neues in der Mache. Wie weit am Horizont ist das denn?
Das ist gar nicht mehr so weit, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wann dieses Interview rauskommt, aber...
die nächsten zwei Wochen.
Ja, guck, dann es ist ja wirklich schon zum Greifen nah sozusagen. Am, wenn ich mich nicht ganz irre, 5. September kommt unsere neue Platte raus, die heißt SOS. Zwei Songs sind auch schon rausgekommen, der nächste kommt auch schon im Juli, Ende Juli raus und dann sogar noch eine weitere Single vorab. Und genau, am 5. September kommt das Album SOS raus, kann man auch vorbestellen in diesen ganzen gängigen Formaten, in Vinyl und als Special Edition. Und ich habe mir einen kleinen Lebenstraum erfüllt, in der nächsten Special Edition ist ein gibt es Mr. Hurley und die Pulveraffen Kondome.
Ah, schön.
Jetzt musst du aber auch den Wortwitz dabei noch erklären.
Dann los geht's.
Achso, ja, die erste Single von unserer Platte hieß Piraten, mega geil. Und genau das steht auch auf den Kondomen drauf. Sind mit Mr. Hurley Geschmack.
Das wäre was? Warum?
Pfefferminzlikör.
Pfefferminzlikör, okay. Wir hatten das vorhin schon, dass sozusagen eure Musik nicht nur Spaß sein kann, sondern dass die auch mal eine gesellschaftliche Kritik oder eine politische Botschaft mit haben könnte. Wie politisch darf Spaß eigentlich sein?
Ja, das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann. Also generell kriegen wir sehr, sehr viel die Rückmeldung, wenn wir unsere politischen Songs spielen. Davon haben wir jetzt ja durchaus schon irgendwie so ein paar. Kommen immer mal wieder so eine Nachricht, ja, lass doch einfach bitte die Politik aus der Musik raus und so. Und dem könnten wir nicht lauter widersprechen, einfach weil sich sonst irgendwann die Politik nicht mehr aus der Musik raushält. Und deswegen ist bei mir persönlich zumindest auch immer oft die Frage, nicht nur wie politisch darf Spaß überhaupt sein, sondern wie politisch muss Spaß sein. Also darf man eigentlich aktuell noch irgendwie sagen, ey, ich habe keine Lust, mich mit Politik zu befassen und was nicht alles. Ich verstehe natürlich jeden, der irgendwie sagt, ey, ich will mich auf dem Festival, ich will mich einfach nur entspannen, ich will den Kopf ausschalten, ich weiß, wo diese Gedanken herkommen. Persönlich auf gar keinen Fall. Also
man muss da wirklich sagen, wir können da nicht aus unserer Haut. Also Spaß ist für uns auch politisch, alles ist politisch und wir sind sehr politische Menschen und wir haben vor ein paar Tagen, was muss man sagen, vor ein paar Wochen, haben wir auf einem Festival gespielt, wo wir darum gebeten wurden, bitte auf der Bühne keine politischen Äußerungen zu machen und umso lauter haben wir geschrien. Also wir können einfach nicht anders. Das beschäftigt uns so sehr und ist so ein wichtiges Anliegen, dass wir natürlich auch politische Botschaften in unsere Songs reinpacken.
Wir wären auch froh, wenn wir es nicht müssten, ja. Aber so sieht die Realität halt leider nicht aus.
Ja, wir leben ja in einem System, das ist ja sozusagen, wir leben ja in keinem Vakuum, also daher, also genau. Ich stimme euch da total zu. Und wie war das? Ich will da nochmal kurz nachhaken. Ihr wart umso lauter auf der Bühne oder habt ihr euch an die Auflage gehalten?
Mein letzter Satz war Ahoi und fick die AfD. Das war der letzte Satz, den ich auf dieser Bühne gesagt habe.
Und hatte das für euch Konsequenzen dann?
Nee, die, also
so ein paar böse Nachrichten hier genau, auf Facebook
das,
und so, das aber das kennt
halt
man.
Das gibt's halt immer, ne, dass man irgendwie böse Nachrichten bekommt, aber die wissen ja, wen die buchen letzten Endes, die Festivals. Also wenn man Mr. Hurley und die Pulveraffen einlädt, dann lädt man sich eine politische Band ein und im Regelfall ist den Leuten das auch bewusst.
Möchte ich vielleicht nochmal kurz dazu sagen, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, wir kriegen dann immer ein paar böse Nachrichten. Wir kriegen aber noch viel, 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 viel mehr Zuspruch. Also viel, viel mehr Leute, die sagen, geil, dass ihr das so deutlich macht, sehe ich genauso. Also das muss ich einmal deutlich machen.
Ja, ich glaube, man muss das viel mehr herausstellen, dass wir viel mehr sind.
Das ist so, ja.
Genau. Nee, also sehr schön. Wir sind jetzt gerade... Ja. Gut, dann würde ich jetzt auch zum Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen für euch. Die erste Frage ist, für was seid ihr im Hier und Jetzt dankbar?
Für die Menschen, die gleich vor der Bühne stehen werden.
Und wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen?
Mehr Menschen, die gleich vor der Bühne stehen.
Mehr Menschen, die gleich vor der Bühne stehen. Genau.
Okay, ich kreuze meine Finger.
Keine Termine und leicht einsitzen.
Okay. Das waren Mr. Hurley und die Pulveraffen. Sie zeigen uns, auch wer lacht, kann Haltung haben und wer entert, kann bleiben. Danke für den Humor und euren Tiefgang.
Und da kam ich auf den Klabaudermann. Ist ja maritim, ihr wisst ja, wir sind von der Nordseeküste. Kann man machen. Haben aber schon viele gemacht. Und darum habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit der Klabauderfrau? Über die hat noch niemand gesungen. Und ihr wisst ja auch, so ein Klabaudermann, der bringt ja so ein Schiff durcheinander. So eine Klabauderfrau, habe ich gedacht, davon habe ich schon eine ganze Menge getroffen in meinem Leben. Denn mein Leben wurde schon ganz oft von Frauen durcheinander gebracht. Und so entstand dann der folgende Titel, den ich jetzt zum ersten Mal auf die Ohren kriege. Der heißt Klabauderfrau. Viel Spaß dabei.
Es geht um Geschichten erzählen und Grenzgänge. Ich spreche da von Fersengold, denn Fersengold bringen Volk, Haltung und Humor zusammen wie kaum eine andere Band. Zwischen mittelalterlichem Klangbild und zeitgenössischen Kommentaren schlagen sie die Brücke musikalisch und gesellschaftlich. Fersengold, schön, dass ihr da seid.
Moin.
Ja, moin.
Schön, moin, moin, hallo.
Bevor wir jetzt hier loslegen, stell dich doch mal kurz vor, damit die Hörerinnen an ihren Endgeräten da auch wissen, wer ihr seid.
Hallo, ich bin Eike und spiele Bass bei Fersengold.
Hi, ich bin Flo, ich spiele die Geige.
Und ich bin der Malte und ich singe.
Sehr schön, schön, dass ihr da seid. Eure Texte verbinden Sprach, Witz, Zeitkritik und Erzählkunst. Wie entsteht eigentlich so ein Fersengold-Song? Ist der Inhalt immer zuerst da?
Erstmal danke für das Lob. Finde ich so eine schöne Zusammenfassung. Was, kannst du das nochmal sagen? Zeit, aktuelle...
Sprachwitz. Zeitkritik und Erzählkunst.
Ja, Erzählkunst, das gefällt mir am besten. Hm? Naja, es entsteht tatsächlich unterschiedlich bei uns. Also wir haben den Ablauf, dass wir da erst die Texte bearbeiten und daraus Songs machen, aber es werden auch Songs geschrieben und dann werden da die Texte draufgeschrieben. Es ist so ein buntes Hin und Her, je nachdem, wer gerade eine Idee hat. Und dann packen wir uns in einem Bandcamp zusammen, bearbeiten das alles, streiten uns eine Runde und am Ende kommt ein schöner Song bei raus.
Okay, wie ist eure Streitkultur? Wie findet ihr zu einem Konsens?
Das ist sehr gewachsen über die Jahre. Also in der Besetzung gibt es uns ja jetzt auch schon seit 10 Jahren. Wir sind 6 Leute und wir sind demokratisch organisiert. Also alles wird gemeinschaftlich entschieden und das hat Vor- und Nachteile, kann ich euch sagen.
Im Notfall wird geboxt.
Im Notfall wird geboxt, genau, und dann gewinnt immer Alex. Aber wir haben, glaube ich, eine ganz gute Streitkultur entwickelt über die Jahre, was ja auch nötig ist. Wenn du die nicht entwickelst, dann löst du dich irgendwann auf. Man muss da schon gucken, dass man miteinander auskommt und miteinander auch Dissens austragen kann, weil man, zum Teil sind wir enger miteinander, hängen wir enger aufeinander als mit unseren Ehepartnern, also deswegen wirklich, wirklich gut, dass wir das so gelernt haben, würde ich sagen, ja. Aber Konflikte kommen vor und die gehören auch dazu.
Ich werde eher immer schweigsam bei Streitigkeiten, also ich halte mich meistens raus.
Du bist konfliktscheu?
Manchmal, ja. Der Gegenpol zu manch anderem in der Band vielleicht.
Aber das
ich weiß nicht, wen du meinst.
Aber das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man so ein buntes Sammelsurium von verschiedenen Typen ist, oder?
Ja, klar, aber am Ende des Tages einigen wir uns irgendwie immer und dann ist auch wieder gut und dann ist auch alles vergessen und ja, gehört halt dazu und ja, ist normal.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Stärke von uns, ne? Weil wir halt so viele Einflüsse und Meinungen und Geschmäcker in die Songs packen. Und wenn wir dann halt irgendwann einen Song haben, mit dem wir alle zufrieden sind, dann ist das halt ein klassischer Fersengold-Song. Der ist ja auch nur deswegen entstanden, weil wir halt alle darüber so wild diskutiert haben.
Ja, okay. Ihr seid als Band stark gewachsen, auch wirtschaftlich gesehen. Jetzt habe ich so eine ganz kritische Frage. Wie seid ihr an eure Wachstumsstrategie herangegangen?
Ich glaube, was wir immer schon als größten Treiber unseres Wachstums gesehen hatten, ist einfach geile Musik zu machen, die Musik auch hinter der wir stehen können, weil uns Authentizität total wichtig ist. Also wenn wir auf die Bühne gehen, vielleicht hoffentlich kommt das auch so rüber, das ist jedenfalls unser Bestreben, dass die Leute, die da unten stehen, sehen, dass wir das wirklich leben auf der Bühne, was wir tun. Wir wollen das nicht bloß verkaufen oder darstellen, sondern wir wollen das gerne sein. Und unsere Hoffnung, und die ist ja bisher immer ganz gut aufgegangen, war, dass dieser Funke dann überspringt und dass sich dadurch das Publikum vergrößert. Das ist die Hauptwachstumsstrategie. Natürlich kennt man die ganzen anderen Spiele, die man so spielen muss in der Musikbranche, Social Media und so weiter. Das versuchen wir natürlich auch alles irgendwie mitzumachen, aber eben auch nur so weit, wie wir das authentisch vertreten können. Und das ist für uns immer so ein bisschen Kern von allem eigentlich. Wir müssen selber das fühlen und dahinter stehen können. Und wenn wir das sind, dann können wir es auch so darstellen und dann nimmt man uns das auch ab.
Das ist was ganz Wichtiges, was du da sagst, diese Authentizität.
Schweres Wort.
Ja,
ne?
Genau, ja, das ist Vorsport, das klingt immer schlimm.
Ich sag's auch jetzt lieber nicht.
Genau, aber es gibt ja, also wie du gerade sagst, also wenn man da so im Musikgeschäft unterwegs ist, gibt es da ja immer auch Menschen, die einem sozusagen reinreden wollen und sagen wollen, wie man es denn besser machen könnte. Und ich denke, in den vergangenen Jahren gab es da wahrscheinlich auch eine Vielzahl von Menschen, die vielleicht versucht haben, euch zu guiden, obwohl ihr das vielleicht gar nicht in diese Richtung wolltet.
Also, sorry, da fällt mir gerade was so ein, deswegen hau ich mal direkt auf. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Authentizität und Beratungsresistenz. Man kann auch Kredibilität sagen, ist irgendwie einfacher, ne? Ja, einfacher. Also es ist ja nicht so, dass wir keinen Bock haben, uns was erzählen zu lassen. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr guten Willens sind und sehr Bock haben, uns weiterzuhelfen und die gute Ideen haben, und denen hören wir aufmerksam zu. Das ist ein Unterschied zwischen einen Ratschlag annehmen und sich zu verbiegen. Und ich glaube, da muss man einfach für sich persönliche Grenzen ziehen, und wenn man das gut macht, dann verliert man sich selbst nicht, aber man hat dann trotzdem die Hilfe von Menschen, die sich wirklich gut auskennen und gute Ideen haben. Da bin ich sehr froh drüber.
Ja, außerdem gibt es immer Leute, die wissen, wie es irgendwie besser geht, und wir haben da als Band auch so eine Art Schild aufgebaut, in dem wir uns selbst gegenseitig schon mal erzählen, wie es besser geht. Bevor da irgendeiner zwischenkommt, der dann irgendwie nochmal um die Ecke kommt. Nee, es ist ja auch, es gibt ja immer so Gerüchte, ne? Es gibt ja immer so Gerüchte, dass Label einen so reinreden und dass irgendwie man dann Sachen macht, um irgendwie ihm zu gefallen und sowas. Das mag es geben in der Musikbranche. Mhm. Bei uns hat das nie eine Rolle gespielt. Also wie Flo schon sagt, wir waren einem Rat nie abgeneigt. Wir haben darüber nachgedacht und haben dann darüber diskutiert. Und haben sowohl mal welche berücksichtigt, als auch welche abgelehnt. Und aber wir haben halt immer das gemacht, worauf wir Bock hatten. Also dafür kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Und das kann, glaube ich, jeder in der Band auch, dass wir einfach nie uns so weit haben beeinflussen lassen, dass wir irgendetwas durchgezogen haben, wo wir jetzt gesagt haben, da stehen wir nicht hinter. Also letztendlich war das immer unsere Entscheidung. Und wir haben auch nie schriftlich irgendwelche Rechte abgegeben, dass uns Leute irgendwelche Vorschriften machen können. So, das ist auch ganz wichtig. Da haben wir von Anfang an drauf geachtet. Wir arbeiten ja auch mit Major Label zusammen, irgendwie seit vielen Jahren. Und wir haben immer da auch das vertraglich alles immer ganz, ganz safe für uns gehalten.
Das seid ihr auf der glücklichen Seite, weil vielen geht es, oder einigen geht es ja nicht so. Also ich habe auch schon mit großen Bands gesprochen, die dann gemeint haben, naja, als wir damals dann zum Major Label gewechselt sind, da wurde unser kreativer Prozess auf den Kopf gestellt. Da wurde plötzlich gesagt, das muss so und so klingen und so solltet ihr das machen. Ja.
Haben Leute so im Interview, das ist ja interessant, also auch schade, das tut mir leid für die Leute. Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt auch wieder, wo wir gerade von Wachstumsstrategien sprechen, sehr, sehr businessmäßig so, aber ich glaube, das ist alles eine Verhandlungssache. Und es kommt halt auch drauf an, wie selbstbewusst und wie klar man vorher in eine Verhandlung reingeht. Wenn man da hingeht und sagt, hey, Hauptsache, ich habe einen Major-Deal, mir ist alles andere egal, toll, ich werde jetzt ein großer Rockstar und bringt mich mal groß raus, dann ist man dem natürlich irgendwo ausgesetzt. Aber wenn du dich da hinstellst und sagst, ey, uns gibt's aber auch schon seit 10 Jahren und wir sind unseren Weg bis hierher gegangen und wir gehen ihn gerne mit euch, aber sonst gehen wir ihn auch ohne euch, dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Verhandlungsbasis. Und dazu muss man jetzt auch sagen, ganz aktuell haben wir ja auch ein eigenes Label gegründet. Also wir sind ja mit der Sony immer noch verbandelt, das ist quasi unser Vertrieb, aber wir haben vor jetzt einem halben Jahr unser Label Küstenkind aufgemacht und sind seitdem auch wirklich nicht nur auf dem Papier, sondern auch generell einfach sehr viel freier und unabhängiger in allem. Künstlerische Entscheidungen waren schon immer frei, aber auch jetzt geschäftliche. Und verdienen dann auch im Endeffekt besser an unserer eigenen CD, was natürlich auch toll ist, wenn man die raus. CD ist das noch zeitgemäß, an unseren eigenen Streams, I guess. Genau, es ist natürlich einfach schön zu wissen, glaube ich, auch für den Fan, so dass am Ende bei der Band ein bisschen mehr hängen bleibt. So, dadurch, dass wir es selber machen.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Also gerade so in Zeiten von, wo irgendwie so Streaming und TikTok und sowas aufkommt,
bleibt ja teilweise kaum was bei den Künstlern hängen, also von den Streams zumindest.
Ich würde schon mal in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Also ich finde, es ist ganz einfach, auf den Streaming-Diensten so rumzuhacken. Das wurde ja die letzten 10 Jahre auch zu Genüge von allen gemacht und auch mit einigem Recht. Es gibt da einige Entwicklungen, die ich auch super kritisch finde. Andererseits muss man natürlich sehen, wir sind jetzt auf einem Ende des Musikgeschäfts, wo man davon eher profitiert. Also ich glaube, kleine Bands haben es da sehr viel schwieriger. Für uns ist es so, wir haben natürlich nicht mehr denselben Impact wie in den 80ern, wenn du eine Vinyl raus oder eine CD rausgebracht hast, dass du dann gleich am Anfang sehr, sehr viel Geld durch hohe Verkaufszahlen erzielt hast. Jetzt erzielt man es über einen längeren Zeitraum und dadurch, dass es immer wieder gestreamt wird, hat man halt auch immer wieder einen Verdienst dadurch.
Ja, das ist so ein bisschen, es ist immer eine Relation zu sehen. Ne? Also im Vergleich zu früher, wie Flo schon gesagt hat, ist es halt wirklich ein Furz, den man dann auch irgendwie für Streaming bekommt, aber natürlich ab einer gewissen Größe wird es dann wieder ein bisschen was man dann in der Hand hat, das teilt man dann auch durch 6 in unserem Fall und dann ist es schon wieder nicht mehr so viel, ja, wenn man dann überlegt, man hätte irgendwie so viel Platten verkauft in den 90ern oder sowas, wie jetzt irgendwie Thekenmädchen auch nur 3-mal oder so, also auch nur ein Drittel davon irgendwie gestreamt worden wäre, dann würden wir jetzt wahrscheinlich alle in einer Villa auf Mallorca sitzen oder so, keine Ahnung. In Relation ist es schon heftig, ne, aber nur Zeiten ändern sich und Kulturschaffende müssen sich anpassen, so, dass da nützt es nichts, darüber zu weinen irgendwie, die bringt uns dann die Verkäufe von physischen Tonträgern auch nicht zurück und da muss man halt irgendwie schauen, dass man irgendwie die Verdienstmöglichkeiten anderswo absteckt, ne, zum Beispiel sind Live-Konzerte halt das, was momentan halt unser größer Pool sind, wo was reinkommt oder Merch-Verkauf, dass man da halt gute Deals macht oder guten Merch produziert auch einfach und dass man dann halt auch lange Jahre dabei bleibt. Nun ist Streaming halt jetzt nur noch ein Teil von vielen und die großen physischen Verkäufe gibt es nicht mehr und so ist es jetzt halt.
Sehr schön, Dankeschön. Festivals wie das Rockharz bringen euch mit einem sehr diversen Publikum zusammen. Wie reagiert ihr auf diese Genrevielfalt auf solchen Festivals? Also manch Bands sagen ja immer so, na, wir passen eigentlich nirgendwo so richtig rein. Aber wie ist das für euch? Welche Bedeutung hat das Rockharz für euch?
Also für mich jetzt als Metal-Fan auch ist es ein geiles Festival. Also ich fühle mich hier sehr wohl musikalisch aufgehoben und ja, jetzt in dem Punkt, den du angesprochen hast, also es ist bei den Konzerten, die wir spielen, ist keine Ahnung. Es ist immer so, dass wir denken, wir spielen für jeden gerne und jeder ist willkommen und die Musik ist für jeden gedacht und das ist hier beim Rockharz auf jeden Fall voll da. Also
ja, umso vielfältiger das Publikum ist, umso wohler fühlen wir uns. Ne? Also Fersengold ist ja auch nicht richtig gut zu verorten. Also wir haben ja da auch das Problem, dass immer sind wir jetzt eine Folk-Rock-Band, sind wir jetzt irgendwie von einigen, wenn wir als Mittelalter-Band, einige sehen uns sogar im Schlagerbereich, für einige sind wir im Metal-Bereich irgendwie. Das ist ja völlig crazy irgendwie und da merkt man schon irgendwie, dass wir sind halt einfach überall zu Hause und wenn Leute da sind, die auch überall zu Hause sind und wenn irgendwie Vielfalt irgendwie das Programm ist, dann sind wir da an genau der richtigen Stelle und dann macht es auch am meisten Spaß.
Also ich finde ja auch dieses ständige Reden über Genre ganz schwer, weil ich habe das Gefühl sozusagen, dass die Musik viel vielfältiger geworden ist in den letzten Jahren und dass sozusagen viele Bands mittlerweile diese Grenzen sprengen.
Musst du ja machen. Also ich glaube, viele Geschichten sind auch einfach auserzählt. Also das Metal-Genre ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiges, sehr breites Feld, aber das gibt's auch schon seit Ewigkeiten irgendwie, seit einem halben Jahrhundert. Würde ich mal grob sagen, Eike, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Stimme zu.
Deswegen, also ich glaube, da ist so viel schon gesagt worden, musikalisch, und dementsprechend ist es, glaube ich, nur naheliegend, dass man, wenn man jetzt versucht, als neue Band, neuer Act was zu machen, dass man dann auch versucht, Grenzen zu sprengen, einfach um mal was Neues zu machen. Und das versuchen gerade viele Bands, das finde ich super cool, dann bleibt es frisch. Es gibt immer was Neues und die Leute haben auch einen Grund, noch auf ein Festival zu kommen, weil sie hören nicht immer das Gleiche. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte mein Genre gerne hören, wenn ich auf mein Genre-Festival gehe. Die gibt es natürlich auch und die verstehe ich auch, aber ich bin persönlich immer froh, wenn das auch zwischendurch mal ein bisschen aufgebaut wird und ein bisschen was in andere Richtungen passiert. Und davon profitieren wir als Fersengold natürlich auch besonders.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute alle sehr viel offener sind. Ne? Also es gibt so in den 90ern, so in meiner Jugend, da waren irgendwie so Genres so, die waren dann auch Lifestyle. Und das gibt es für heute immer noch und gerade auch im Metal-Bereich, aber die Leute sind nicht mehr so verbohrt, wie es früher war, finde ich. Also zumindest die meisten nicht. Also da hat man halt eine Musikrichtung gehört und dann war das Nonplusultra und alles andere war scheiße. Und jetzt ist es so, dass man Leute trifft, die haben eine AC/DC-Flagge und gehen auf ein Helene Fischer-Konzert oder es gibt Leute, die hören halt irgendwie Fersengold und gehen danach irgendwie keine Ahnung, zu Slayer oder was ich was. Ne? Also das ist so das ist einfach alles, ich habe das Gefühl, Leute sind offener geworden.
Die sind auch älter,
ne?
Muss man ehrlicherweise sagen. Die sind älter auch.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, bei den jungen Leuten ist auch so, dass man da irgendwie schon so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen komisch, dass es nicht mehr so eine richtige Szenezuordnung gibt, so. Also natürlich gibt es die noch, aber bei der großen Masse nicht. Aber es hat natürlich irgendwie auch so ein bisschen das Schöne daran, dass dann irgendwie dann die Leute auf dem Alligator-Konzert genauso abfeiern wie auf einem Fersengold-Konzert oder auf einem Heaven Shall Burn-Konzert oder sowas. Das ist einfach total verrückt, aber so ist es irgendwie heutzutage. Und auch irgendwie schön.
Es ist schön.
Ich fand das heute bemerkenswert, als wir sind heute über die Campsite gelaufen, haben uns ein bisschen umgeguckt und auf Metal-Festivals ist es wirklich beeindruckend. Da stehen lauter blank geputzte Wohnmobile, es sieht ultra sauber aus überall. Wenn ich mich so erinnere, wie unsere Festivals früher waren, dann war es war ein ganz anderes Bild. Das schließt so ein bisschen, knüpft so ein bisschen an, dass ich glaube, dass viele Leute, die jetzt hier auf dem Festival zum Beispiel sind, auch auf dem Wacken und Summer Breeze, dass die eher so um die 30 rum sind, schon im Berufsleben stehen, anders gesettelt sind. Ich glaube auch, das macht was mit dem Mindset und mit der Offenheit. Man hat einfach gewisse Erfahrungen schon und weiß, dass es einfach andere Einflüsse überall gibt und dass das auch dazugehört. Und diese Leute sind, glaube ich, offener. Also ich weiß, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich so mit 16 war, da war ich sehr viel engstirniger, glaube ich. Aber vielleicht ist es auch...
Ich glaube, engstirniger wird man doch im Alter irgendwie.
Erst das kann auch sein, ja.
Davon weiß ich nichts.
Du bist doch so gefühlt noch 16 Eige. Wie ist denn das eigentlich?
Musikalisch, ja.
Aber was gibt es denn sonst noch, sagen Aktuelles über Fersengold, was ich euch nicht gefragt habe, ihr aber unbedingt noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtet?
Werbeblock, Eike Orten für euch am Mikrofon.
Ja, vielen Dank, Malte. Dankeschön. Morgen, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, morgen kommt unsere erste Single raus, seit langem mal wieder. Klabauterfrau, darf ich das sagen, haben wir auch heute schon...
Weißt du, dass wir live sind, oder?
Ne, wir sind wirklich live? Nein. Ja, genau. Und die haben wir heute schon einmal prämiert und heute ist Rockhards Premiere. Also werden wir wahrscheinlich... Also wie spielen wir doch heute auch? Auf jeden Fall spielen wir auch heute live.
Wo sind wir hier eigentlich gerade?
Genau. Ich bin der Pilot der Band, ja. Ich freue mich. Wir haben ja jetzt länger nichts gemacht. Klar waren wir auf Tour und haben Konzerte gespielt, aber neue Sachen rauszubringen, das war jetzt auch schon wieder länger her und von daher.
Vielleicht kann man noch ergänzen, dass wir dazu natürlich auch eine neue Platte aufgenommen haben oder noch im Prozess sind, auch hier aufzunehmen und das ist jetzt die erste Single davon. Wir haben noch nicht so viel dazu angekündigt, deswegen kann ich auch noch nicht zu viel verraten, aber Single und Video sind dann quasi, wo der Podcast jetzt live geht, auch schon verfügbar. Da könnt ihr mal reinhören. Und wir haben auch bald ein neues Album anzukündigen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen auf unseren sozialen Medien aktiv bleiben und ein bisschen abonnieren, mal reingucken. Und dann gibt das demnächst große Neuigkeiten.
Genau, abonnieren. Das ist das.
Und teilen.
Das ist unsere Wachstumsstrategie. Abonniert unseren Kanal, damit wir weiter wachsen können, liebe Leute.
Okay. Dann vielen Dank von meiner Seite. Fersengold erinnern uns daran, dass Unterhaltung nicht seicht und Haltung nicht schwer sein muss. Zwischen Taktgefühl und Zeitgeist, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön auch.
Dankeschön. Alter Schwede, das ist immer eine geile Abmoderation gewesen.
Was ist das Besondere an Fersengold für euch?
Oh, die machen auf jeden Fall Spaß. Und haben kein Problem, so ihr eigenes Ding zu machen. Und ist ja so ein bisschen, jetzt wo sie populärer, bekannter geworden sind, gibt es natürlich viele, die sagen so, sind nicht mehr wie früher und so, aber das juckt die nicht. Machen halt einfach weiter.
Seit wann hörst du Fersengold?
Also ich weiß nicht, welches Jahr es ist, aber also das erste Album habe ich auf jeden Fall zu Hause. Und da hatten sie gerade zwei. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, welches Jahr, aber es ist 10 Jahre garantiert.
Was ist denn das Besondere an Fersengold für euch?
Die machen Spaß. Ich mag sie einfach und ja. Jedes Lied. Ich kann sagen, ich war jetzt auf Reha und dank Fersengold kann ich 40 Minuten Laufband laufen.
Das ist doch was Tolles.
Ja, ich muss ehrlich sagen, da kriege ich Gänsehaut bei der gelben Wärme. Total cool. Das war es Fersengold.
Wir kommen beide aus Bremen. Also wir fahren in den Herz als Bremer, um uns hier zu treffen.
Sehr schön.
Fersengold, hat ziemlich viel mit Party zu tun. Auch viele emotionale Momente gehabt, weil sie auch viele traurige Lieder haben. Sowas wie Winzbraut und sowas. Und ja, ansonsten halt in Karaoke-Bars wurde es ganz oft schon mitgetrellert. Deswegen allein Thekenmädchen. Ja.
Ja, habt ihr da gehen?
los, ist aber nicht so. Die Leute kommen jetzt zu unserem wohl bekanntesten Stück, was wir geschrieben haben in den letzten Jahrzehnten. Wir widmen es traditionell allen Ausschankkräften, allen Menschen, die da täglich arbeiten. Und zwar jetzt hier auf dem Rockhard Festival. Gebt ihm mal einen großen Applaus. Ihr habt verdient. Immer versorgen Sie uns hier. Teilweise über Tage. Der Song als Teenmädchen haben Sie jetzt wahrscheinlich schon einige von euch gedacht, ja? Es ist allerdings wichtig, liebe Leute, dass es da einen Mitmachpart gibt. Da brauchen wir euch. Viele von euch werden ihn kennen, aber nicht alle. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt gleich nochmal ein bisschen zelebrieren. Und ich kann euch was sagen. Wir gucken immer, wie laut die Leute sind. Wir sind dieses Jahr auf vielen Festivals, ja? Wir waren schon auf Greenfield, wir waren auf Nova Rock, ja? Das sind Riesendinger. Wir sind irgendwann demnächst auf dem Deichbrand-Festival. Heute sind wir auf dem Rockharz-Festival. Wir wollen wissen, welches Festival ist das lauteste. Wenn sich jetzt jemand von euch fragt, naja, gute Chance habt ihr gleich. Wenn sich jetzt jemand von euch fragt, irgendwie, wovon redet der Kerl da, ja? Kleine Übungsfreunde, nehmt mal Zeigefinger nach oben, und zwar alle. Ich kann euch fast alle sehen von hier oben. Alle Zeigefinger nach oben.
Lustiger als da rumzusitzen.
Dann schwenkt ihr den hin und her. Und schreit dabei gleich niemals nie. Ihr wisst schon, so wie eure Mutti das getan hat, wenn sie euch früher mal einen Schnapsigal weggescheucht hat. Das macht ihr an richtiger Stelle. Und deswegen üben wir das jetzt einmal. Wir spielen den Refrain. Und ich nehme extra einen Stöpsel aus dem Ohr gleich, um zu hören, wie laut ihr seid. Achtung, halt euch noch ein. Verlieb dich nie, nie, nie.
Niemals,
nie. In das Mädchen hinter der Theke. Verlieb dich nie, nie, nie.
Niemals, nie.
In das Mädchen hinter der Bar.
Ja, wir waren ja gerade beim Froglieb. Wie hat es euch gefallen?
Super, war total klasse.
Und für dich?
Ja, gut, sehr gut.
Wir sind am letzten Tag auf dem Rockharz angekommen. Was war euer Highlight bisher?
Oh Gott, ich hoffe, die Highlights kommen noch.
Okay, schieß mal los.
Ja, Asp heute Abend in Extremo. Genau, aber Mono Ink war gestern auch sehr geil.
Ist es euer erstes Rockharz?
Nein.
Nein? Was treibt es immer wieder hierher?
Ja,
die Familie.
Weiß ich, die Familie. Man kennt sich, weiß ich auch nicht.
Und was macht das Rockharz besonders für euch?
Die Menschen, die Stimmung, es ist immer total toll hier. Entspannt. Man kommt nach Hause.
My guest today is a true creative force, Leo Morak-Crawley, the mastermind behind Frogleap. With his high-energy metal covers of pop hits, he's captivated millions on YouTube and taken the unique sound from the studio straight to the big festival stages across Europe. We will talk about his journey from the first DIY video to iconic rock and metal stages, about creative processes and the balance, craft and inspiration, about the challenges of being an independent musician and the changing face of the music industry. Let's dive into this conversation. Leo, it's great to have you here.
Thank you very much for having me.
Many people know you from YouTube, crazy metal covers of pop songs, and but also as a passionate musician and producer. Looking back now, did you ever imagine that your first metal cover would kick off such an incredible journey?
No, not at all. I just did it for fun. I was using my music studio as a place for local bands to play. And then I was doing like acoustic covers because just promoting myself to play like weddings and stuff. But I come from a metal background, so I did like Poker Face metal cover, and then that got like a million views online. So I thought, I like to do this, and then I kept going.
Okay, and when was the moment as you realized, okay, this is becoming something bigger than just a fun project?
Well, I noticed a couple of other YouTubers doing it and making a living out of it. So I pretty fast when I started, it started to generate a lot of views online. But I guess I did a metal cover of Adele, Hello, and that went pretty viral, and then I thought, maybe it's gonna just go up and then down again, but it sort of like just kept going from there. So yeah, around that time it's when I really just started to make a living just out of YouTube. Yeah.
Okay, and how does it feel today to be recognized not only as an online phenomenon but also as a live musician? To standing, for example, here at Rockhard's in the middle of the metal scene?
it is cool. Yeah. I don't notice it so much because I'm working mostly at home, so I can go out and be a rock star for a few days and then go back, which is really, I have the perfect blend. I'm not too famous, which is great. Like, yeah. I have the perfect amount of fame. But it is crazy, since it's YouTube and stuff, that I usually get most recognized out of Norway. Like, some guy in an airport from Peru or something is like, hey, which is crazy for me. But it's usually one or two guys here and there, which is perfect. Then I have the time to talk to them and not, yeah. It's not a line of people like Justin Bieber famous. I don't want to be that famous.
Okay. When you're at home, you're a kind of one-man orchestra. Yeah. But you're playing all the instruments, recording, mixes, and so on. Mm. Here you are not alone on stage. You have musicians with you. What does it made with you to switch from the one-man orchestra to the live situation?
It came naturally because I grew up playing in bands for 25 years. So I had a few years where I was just working in studio and not doing that. But then when the YouTube thing took off, I wanted to go out and play live to just get out of the house for a little bit. And then I knew some people that are not only good musicians, but also good travel friends, which is important when you're living on a bus and stuff. So I felt like I found like the perfect guys to help join this band. So now we look at it as a band, not just me solo show. It is a band, but it stems out of YouTube. So, but it works great.
Okay. And how can I imagine you as an one-man orchestra? I will name it in this way.
Yeah.
How is your creative process? How you approach to a metal cover?
Luckily, that is that falls naturally to do. Like the creative process, I can hear a song, and if I hear a riff in that song, then it's pretty easy for me to make the covers. And usually it is the singing that I have to like figure out, like where should I put it, like high, low, but luckily it's my strength has been the creative process and the producing, I guess. I'm not like a Superman on guitar, but I know a little bit about everything, like a little bit about video stuff, editing, mixing. So finally I got to use all of that. I've never been like just a guitar player or just a singer, so luckily I found a medium where it all comes together. Yeah.
And you said it, you are not
Superman on guitar.
Superman on guitar, for example. And today we are the technical change made it possible to use, for example, tools. They are the guitar for you. Then you can program the program, and then you have the guitar. Do you use such tools?
Well, I use some stuff. Like nowadays, there's so much like guitar tones and stuff. It's all good. Like when I first started, like many years ago, it was like it didn't sound good, like a home recording. But now you basically can, on a laptop, you can make amazing stuff. So, and I'll use whatever it takes to make it good. And for me, working at putting out one song a week, if I have to like copy the first chorus to the second one just to make it quicker for myself, I'll do all this stuff just to make it easy. It doesn't mean that I fake it. It just means that I don't want to do the same thing two times. So, yeah, I'm not afraid to use whatever tool is out there. Mm. Not AI though. I won't I won't go there. But I'll play everything. But I'll definitely, if something makes it quicker for me, then I'll do it, because there's only me there anyway. So, yeah.
Yeah. Okay. The AI discussion is heating in the last years, yeah. I think. What do you think? Why you do not use such tools?
I don't know. Maybe for inspiration you could use it. I don't know what I am doing exactly. I'm doing like metal covers of pop songs, so I don't know how I would use it, because the song is already there. So yeah. If I tell AI to make a metal cover of a song, then yeah. I try to avoid, when I'm doing covers, I try to avoid listening to other people's metal covers of the same song, because that may sneak into my, and I'll maybe do the same as they. Yeah. I'll check it out after, when I'm finished, I'll check out some other ones, like, oh, well, yeah, that's pretty close or whatever. But I think AI is a great tool for many stuff, but for me, it hasn't been a part of my music recording stuff, though.
Does a vision came up if you hear a song and then you think, oh, this would sound like in metal like this and this?
Yeah.
Do you mean this, that this vision cannot be covered with AI?
I don't know. Yeah. Like, it changes every week now. I think it gets better and better. So I don't know, next week maybe. Mm. But I never written into AI like, do a metal cover of this. Maybe it works. I don't know. Hopefully not as good as some of us on YouTube doing it. But let's see.
For a lot of musicians, cover versions are more like a side project. But for you, it's your creative playground.
Yeah.
You've said it before that covers still leave enough space for personal expression. In your view, what makes a cover truly good?
Oh, yeah, that's a good question. It depends on the style you like. So I like metal, I guess. And then if it's something unique out of it, makes it good, I guess. And then it's all a matter of taste, because music is taste anyway. So what some people find good, may other not. But for me, it's making something maybe almost a ballad pop song, and making that into the total opposite gives me satisfaction to do. So for me, that is the key.
Okay. And it's... the process, is it playful, or with the years, or with every song, it got to a routine for you?
Well, it sort of gets into a routine when I've done almost 500 of them, but it still needs to feel playful. Mm. I'll never choose. I don't choose songs because I'm thinking, oh, this will go viral. I have to do it for myself. If it's like a 70s song or a new song, it has to be for me, and then has to translate to other people. So I hopefully do it for the right reasons, to satisfy my own creativity. So yeah, I don't know, did I answer your question? I don't even know. Yeah, maybe.
I think it was perfect what you said, because you said in the core that you do what you like and not you do things that other like it. And I think this is a really important thing, what you pointed.
Yeah. I think also in the videos, people can see that I enjoy doing it. It's not... I hope it's not like, oh, look at me, please like, subscribe and follow. Like, I'm generally doing what I love to do, and it seems like people are connecting to that vibe of like, oh, this guy is just having fun. Yeah. And I am having fun. My work is my hobby and my passion, so that's awesome.
Yeah, I think so. And also by doing in this way, it's a source of inspiration, and also for being creative.
Yeah, definitely.
Yeah,
that is very true.
Okay, back to my questions.
Oh, your font is really small.
How
can you read that?
I eat a lot of carrots. How do you pick these songs? Is it just a good feeling? Is it a chart analysis? Or maybe you think, or maybe you make decisions by reasons of licenses and copyrights.
No, never copyright. The only artist I stay away from is Prince, because that would, don't think that would make it on YouTube. So, but I never think about that stuff. It usually 99.9% of the time it will go through, and I have like a YouTube network that helps me if anything happens. But it varies how I pick. It can be on the radio, maybe my daughter who's 14 now, maybe she hears something on the radio, or I have some sort of song back from the 90s that I liked, or yeah, it can be anywhere. A lot of suggestions now on YouTube from people also, so yeah, it all depends. But one weekend can be, I can't feel that song, but maybe next week I can feel to do something with it. So yeah, it can be anything. Mostly suggestions, I guess, yeah, from friends or followers, I guess, yeah.
Yeah, it's funny. I have also a daughter, she's 13.
Yeah.
And a son, he's 11. And through my kids, I develop music again.
Yeah.
They open the bubble for me again.
Yes, it is true.
It's a great journey. Also, my son is discovering the stuff from the 80s and 90s at the moment.
Yeah, yeah, yeah.
And my daughter more the slow songs.
Oh, the slow ones. Yeah. Yeah. Now with the TikTok generation, they generally just know the choruses of songs, because I'll play a song and say, I don't know, and the choruses, oh yeah, yeah, I've heard it before. So
yeah. Yeah. No, I think TikTok is. I don't know why, but TikTok isn't good for anyone.
No, but they seem really into it though. But it's not for me. I'm too old for that. So, yeah.
And it's bad for the creatives if only the chorus is known. Maybe it's the song is the whole artwork.
Yeah, yeah.
There's so much more to dive in.
Yeah, it doesn't make sense to me at all, really.
Okay, you said that you have the platform like YouTube behind you, but also Patreon and other things. Yeah. What do you see as your biggest opportunity or challenge in taking your route?
Taking my route?
Yeah, your route.
Well, I don't... Nothing really. I'm so far beyond what I thought with my rock star dreams back in the day, like, ooh, I want to be out playing. Now on being a solo artist on YouTube, like economically for me, I'm good. So I don't, it's crazy. I still have to pinch myself like how this happened, but yeah, no, I have no, it's the best job, and actually I'm probably one of few musicians who make a good living nowadays if you're not at like top level. So yeah, it is pretty insane.
You said you're one of the musicians that made a good living from music. Do you have also other sources of income, or only your music?
Only music. Yeah,
yeah, great.
Yeah, I've lived on YouTube for 10 years now. So it is, yeah, it's pretty good. And also because I don't have, when we're on the band, we have like the band and crew and stuff, but that's a different company.
Yeah.
Like YouTube for me, it's only me. It's no one else. Because if you're a band now, you have a whole label, you have everyone, and you have to go out and sell merchandise, and you have to play live, and mostly merchandise, I guess. For me, I make a lot more just staying at home. For me, playing live is just for
fun.
Yeah. There's no economically motive to be here except because I want to be here.
Yeah.
So, yeah. It is crazy. It's totally different from a normal band.
Yeah.
So, yeah, it is quite weird.
So, great that you want to be here today.
Yes, I do. Paid vacation. It's crazy.
And speaking of rock hearts, what makes a festival like this special to you, besides the fact that it's paid vacation?
It's just the vibe. It's great. I always liked going to festivals, and now I can go and even have free food and backstage and look at cool bands. I love to go out and see the stores and see shows out there. So, yeah, I like the vibe. And also have a hotel, not a tent anymore. So that's great. It's awesome.
Yeah, and festivals, could they be also a source of inspiration for you?
Yes, definitely. Bands, looking at other bands is great. And just coming out, talking to people, if it's people in the audience or other bands, it's all of that is inspirational. It's only so much inspiration you can get home alone. So, yeah, being out is great.
Yeah. Yeah, some people think that creativity came from nothing, but I think it's creativity came from connecting with other people.
Yes.
And
definitely. I think all ideas comes from life experience, I guess. So in some way or another, it's, yeah, it can be random stuff that you see or do or talk, and that will spark an idea to do something new.
Yeah. If you have and if time, money, and copyright maybe didn't matter, what would your dream project look like?
Wow, I don't know, and that is, it's not a good thing anymore because I don't really have any more stuff that I want to do, which is not good for creativity, though.
Yeah,
it's something I thought about for a few years also. So what do I want to do? Because I make a living out of my hobby, and I can be in the studio, which I love, and I can be out and playing shows, which is also great. It doesn't mean my life is perfect. I have my problems as everyone else, but it's... I don't have that drive work-wise anymore to... I don't know. Like, I could probably retire now also, which is a strange thing.
Yeah.
Also, it's... Of course, everyone say, oh, that's great. Oh, you can retire too. But what... I can't do nothing. I have to do something.
Yeah.
So it is a good question, which I don't have an answer for right now.
Yeah. But I think to retire, the life would get immediately boring.
Yes.
Or?
Yeah. Yeah. It would... So it is, it's a good question. I don't know the answer.
Yeah, but...
I want to travel, have fun, of course.
Yeah. But, and maybe the next time the inspiration came, and then you know exactly what's the next to do.
Yeah. And for me, usually when inspiration hits, it's I already know from the moment the idea comes what is happening now. I can tell if it's going to be good from the idea, usually, which is cool. Sometimes you have to, or many people have to work for it and then look at it at the end. I'll usually have it finished before I go into it. Like, that is a great idea, and I'll do it right now. And then I can't relax until it's done, though. So that's a good thing, I guess.
Yeah. Great. Leo, I thank you so much for sharing your thoughts, your insights, and... yeah, maybe also for the groove you bring in everything you do.
Mega! Wollte ihn seit 7 Jahren mal live sehen. Endlich habe ich es mal geschafft und es war so geil, wie ich es erwartet habe.
Geht mir auch so. Was waren deine anderen Highlights bisher?
Boah, das ist eine gute Frage. Cradle of Filth ist immer geil. Ansonsten das Highlight ist das Festival selber. Die Leute sind geil. Alle, die hier mitarbeiten, sind geil. Das Essen schmeckt. Jeder ist freundlich. Ich habe ja noch nie Stress gehabt. Ich komme immer gerne her. Das Festival ist das Highlight.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, damit ist die Episode zum Rockharz 2025, die zweite Episode zum Rockharz 2025 auch schon vorbei. Ich hoffe, die Rockharz-Edition hat euch gefallen. Wir haben hier noch eine Sonderfolge, gibt es noch mit Knorr-Kartor. Da haben wir wirklich knapp 45 Minuten gesprochen. Da hatten wir keine Zeit, noch was anderes dazu zu packen. Und außerdem haben wir noch die Folge in der Rockharz-Edition mit dem Inklusionscamp, mit dem Björn, der ist Inklusionsbeauftragter beim Rockharz. Und in dieser Folge werdet ihr auch noch einen Rückblick zum Rockharz 2025 finden. Da haben wir nicht nur gesprochen mit dem Kai, dem Pressesprecher vom Rockharz, sondern wir waren auch in den Massen draußen und haben den ein oder anderen Besuchenden gefragt, wie er denn das Rockharz findet und warum er jedes Jahr auch wieder herkommt. Und die Metal.de-Redaktion gibt natürlich auch einen kleinen, kurzen Rückblick und Einblick. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch diesen Pit geführt. Und ja, bleibt laut, bleibt Metal. Bis bald. The Pit!